einige Aspekte jetzt mit euch betrachten. Was heißt das nun alles für unsere seelsorgerliche Arbeit? Und da einfach noch ein paar Folien. Ich glaube, ihr habt die auch ja, in euren Unterlagen, in eurem Handout.
Jawohl. Ja, sich selber Rechenschaft zu geben, wo stehe ich eigentlich im Blick auf den ganzen Themenbereich Sexualität? Was löst es bei mir aus, bei mir persönlich? Was sind denn meine zentralen Herausforderungen? Ich denke, wenn man als Seelsorgerin oder Seelsorger weiß, was die eigenen Herausforderungen sind und nicht aus diesen heraus dann auch berät. Oder häufig beraten Seelsorgerinnen, Seelsorger weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber sicher Seelsorgerinnen aus ihrer eigenen Betroffenheit. Und sie hören die Geschichten von den Frauen, sie haben Erbarmen mit ihnen, es tut ihnen leid und sie sind selber vielleicht auch in einer gleichen oder ähnlichen Situation. Und statt Perspektive zu vermitteln, verstärken sie eigentlich das Unwohlsein der Ratsuchenden. Also da sich selber Rechenschaft zu geben, wo stehe ich eigentlich? Was sind meine Herausforderungen? Und da auch einmal zu sagen, ich merke, dieses Thema ist irgendwie für mich nicht möglich, mit dir durchzugehen. Können wir schauen, ob du mit jemandem anderem darüber sprechen kannst.
Das Gleiche gilt ja eigentlich auch für uns als Eltern. Wir begegnen immer wieder Geschichten, wo wir einfach merken, da ist wirklich auch etwas Generationenübergreifendes passiert, oder? Wenn man dann Paare hört, wie sie erzählen, ihre Geschichte, ihre Erfahrungen mit der Sexualität oder eben auch mit ihrer Paarsituation und dann kommen sie plötzlich auch darauf zu sprechen, was bereits in ihrem Elternhaus wahrscheinlich oder vielleicht oder möglicherweise gelaufen oder nicht gelaufen oder schief gelaufen ist. Das sind ganz wichtige Reflexionen auch für euch, dass ihr bei euch persönlich hinschaut und euch auch auseinandersetzt mit eurer eigenen Geschichte, auch wenn die vielleicht eben auch schmerzhaft ist. Ich denke, da können wir wirklich auch einen Dienst an der nächsten Generation tun, indem wir uns mit unserer eigenen Geschichte gründlich auseinandersetzen.
Vielleicht mit unseren eigenen Zerbrochenheiten wirklich auseinandersetzen. Und wir müssen diese nicht im Griff haben. Aber wir können immer wieder zu Gott kommen und sagen, da bin ich verletzlich, da habe ich eine Schlagseite. Und das gibt auch Hoffnung für alle, die merken, es ist nicht einfach gut nach der Seelsorge oder nach der Therapie. Es ist nicht einfach alles in Ordnung, sondern sie können wie Hoffnung schöpfen. Und trotzdem ist Gott da und trotzdem ist er an meiner Seite.
Ja, sich mal auch seine eigenen zentralen Herausforderungen bewusst zu werden und die vielleicht wirklich bewusst auch seelsorgerlich selbst zu bearbeiten, damit ich als Seelsorger oder Seelsorgerin auch einfach kompetenter auch anderen wieder Hilfestellung geben kann. Das macht sicher Sinn, gerade auch nach einem solchen Tag habt ihr da vielleicht die Motivation zu denken, hey, da würde eigentlich noch mehr drin liegen und wir möchten miteinander diese Freiheit in Christus auch in Anspruch nehmen.
Es ist interessant, Reinhold Rute hat mal gesagt, er habe jahrelang Beratungen gemacht und sei ihm nie jemand begegnet mit Missbrauchserfahrung. Und dann hat er gehört, wie viele missbraucht sind. Und hat er gesagt, was?
Das wurde dann plötzlich das so in den 80er Jahren
so ein Thema. Und dann ist er alle seine Notizen durchgegangen und hat gesagt, ich war blind. Ich war blind. Wenn ich die Notizen heute lese, dann denke ich, das ist offensichtlich, das springt mir heute ins Auge. Ich habe es aber nicht gesehen und es war mir nicht bewusst. Und so, das ist halt einfach eine Realität, dass wir gewisse Dinge dann einfach nicht erkennen.
Uns ist im Moment so das Thema ritueller Missbrauch gerade so ein Thema, wo wir noch nicht so recht wissen, wie ordnen wir das ein. Aber es ist schon, was wir hören und ja, die Menschen, die sich da vertieft damit auseinandersetzen, das ist schon furchterregend eigentlich, also brutal.
Ritueller
genau. Missbrauch.
Genau, und dass dieser mitten unter uns passiert und wir realisieren es nicht, wir merken es nicht, wir glauben häufig den Betroffenen nicht, wenn sie das sagen. Also da ist eine riesen, riesen Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine... Vielleicht ein Gebiet, wo wir sagen müssen, da habe ich Grenzen. Da kann ich mich nicht reingeben. Also da braucht es einfach doch schon eine rechte Erfahrung, ein rechtes Wissen, wie mit diesen Situationen umzugehen.
Vor allem auch, weil einfach die Grenze also zur psychischen Erkrankung mit all diesen dissoziativen Störungen und so, bis hin zu psychotischen Erfahrungen. Das ist einfach eng. Das ist,
fließend.
Fließend, genau. Ja, wir haben das Wimmelbild hier gezeichnet. Man könnte da noch einiges auch ergänzen. Auch 1. Korinther 6 ist eigentlich so eine Stelle, von der ich finde, dass es sich lohnt, auch gerade mit jungen Menschen darüber zu reden. Da geht es 12 bis 20, glaube ich, ist das. Einfach, wo es darum geht, dass wir mit allem, was wir sind, mit Haut und Haar und Knochen, mit unserem Körper, mit allem zu Christus gehören. Und deshalb eigentlich Paulus argumentiert, dass wir kein Recht haben, etwas von diesem, von dem, was zu Gott gehört, eigentlich mit jemand anderem zu teilen, sei das mit in der Prostitution, das ist dort das Hauptargument, aber ich denke, eigentlich gilt das gleich auch für den Bereich der Prostitution.
Der Pornografie.
Pornografie. Mhm. Okay, meine Grenzen definieren, eigentlich ja, hast du schon etwas dazu gesagt.
Also ja, das, genau. Das ist die nächste. Das haben wir eigentlich schon jetzt gesagt. Also sich da Rechenschaft zu geben, auch Supervision in Anspruch zu nehmen. Wenn ihr unsicher seid, fragt die anderen in der Gemeinde, können wir mal darüber austauschen, darüber beten und wie da wieder einen Weg drin finden.
Gerade wenn man sich wirklich auf Sexualität einlässt, also in der Sexualtherapie, können wir über gewisse Dinge nicht sprechen, ohne dass ich nicht auch irgendwie betroffen bin. Also ich habe natürlich als Arzt auch eine gewisse Distanz. Ärzte untersuchen irgendwie auch einen Körper, ohne dass das jetzt irgendwie für sie hoffentlich erotische Auswirkungen Gefühle loslöst. Aber trotzdem weiß ich auch aus der eigenen Erfahrung, dass wenn wir über Sexualität sprechen, dass das irgendwie bei mir auch etwas auslösen kann. Und für uns ist deshalb klar, dass wir in diesem Themenbereich eigentlich einfach gemeinsam unterwegs sind. Dass ich auch, wenn ich mit Patienten oder Patientinnen, wenn es sich zeigt, dass auch in der Paartherapie dieses Thema aufkommt, dass ich ganz klar auch meine Grenzen ziehe, einfach zu meinem eigenen Schutz. Und dort einfach sage, das wollen wir miteinander bewegen, dann können wir nämlich auch das, was es auslöst, auch eben miteinander reflektieren.
Gut.
Ja, soll ich jetzt da, oder machen wir denn das?
Genau.
Gerade mit dem Übergang.
Wir machen das mit Gott, das kommt.
Gut. Okay, dann nehmen wir uns noch einige Fragen vor.
Wir haben etliche gleich eingeflochten.
Das ist erledigt, ja.
Genau, das ist auch erledigt. Die Onanie möchte ich noch sagen. Wir sprechen nie von Onanie, weil das ja im Zusammenhang ist mit Onan. Und das eine völlig andere Geschichte ist.
Also diese die Verweigerung der Schwagerehe war bei Onan eigentlich das Problem, oder? Weshalb er auch zur Rechenschaft gezogen wurde.
Genau.
Aber das hat mit Selbstbefriedigung im eigentlichen Sinn
gar nichts
zu tun.
Ja, einfach darum sprechen wir wirklich von Selbstbefriedigung. Wie kann, soll der Wunsch nach Sexualität im Gegensatz zur alltäglichen Zärtlichkeit zum Ausdruck gebracht werden?
Bestimmte also, Berührungen oder durch Worte.
Soll, also es gibt kein Muss, kein wie das passieren muss. Es muss überhaupt nichts. Jedes Paar kann das selber definieren. Wir kennen Paare, die setzen den Teddybär aufs Bett.
Aufs Kopfkissen des Partners,
ja. Genau.
Und wenn sie Lust haben.
Genau, und der Partner kann den Teddybär entweder dem anderen dann auch aufs Kopfkissen setzen, das wäre dann ein Ja, oder den Teddybär wie der Mr. Bean unter dem Bett verräumen.
Oh, Teddy!
Genau. Das wäre ein... Oder man kann eine Kerze anzünden, wenn man vielleicht gehemmt ist, direkt zu fragen. Ich finde, es wäre eigentlich am einfachsten, direkt zu fragen und zu sagen, hättest du noch Lust?
Oder nein, noch zu sagen, würde, ich hätte Lust.
Genau. Wie steht es mit dir? Dann kommt man ins Gespräch. Oder?
Wir haben jahrelang uns ein Geheimnis daraus gemacht, am Tisch eine Geheimsprache zu entwickeln, weil wir immer mit anderen Leuten zusammenleben, so als erweiterte Familie. Und das hat uns richtig Spaß gemacht, dass wir auch am vollen Tisch miteinander kommunizieren konnten, so bis die Kinder dann größer wurden, oder so. Irgendwann wurden sie zu clever.
Ja, und sie waren so versiert im Thema. Wir haben so häufig am Tisch da über das Thema Sexualität gesprochen, dass sie schon wussten. Wir hatten mal die Situation, wir haben immer geschlossen die Tür, also mit dem Schlüssel geschlossen, weil wir nicht wollten, dass die Kinder reinplatzen, weil das ja auch, wir wissen von Leuten, die da eine Missbrauchserfahrung erlebt haben, weil sie nicht einordnen konnten, was da die Eltern machen. Also wir haben da die Türen geschlossen und wir mussten durch unser Wohnzimmer noch in unser Schlafzimmer. Und da waren die Kinder schon jugendlich, alle haben noch ihre Teenager, Freunde mitgebracht, alle saßen draußen so vor der Wohnzimmertür.
Und ich wollte dann nicht irgendwie so die knarrende Tür oder so verschließen,
so
sondern
offenhörlich.
Ich habe gedacht, ja, die Kinder, die kommen ja nicht einfach so rein und ich kann dann immer noch beim Schlafzimmer die Türe schließen. Aber ich war noch nicht durchs Wohnzimmer durch beim Schlafzimmer angelangt, als unsere älteste Tochter die Türe aufstieß und rief: Vati, du hast vergessen zu schließen.
Ja, genau. Wir haben uns auch wirklich gewälzt vor Lachen. Das war so lustig.
Aber es tut gut. Also ich denke, es ist doch wunderschön, wenn die Kinder wissen, auch ihre alten Eltern haben doch was zusammen. Eigentlich, was gibt es Besseres oder Schöneres als Zeugnis? Also seid da, ich würde sagen, großzügig auch.
Ja, die Frage, wie schaffen es Ehepaare, über ihre Sexualität zu sprechen? Was kann dienlich sein, hilfreich? Sicher, der Tag heute hilft, oder? Darüber ins Gespräch zu kommen. Ein Seminar, ein Buch, hinten hat es verschiedene Bücher. Vielleicht mal so über eine nicht ganz persönliche Schiene. Wenn wir Eltern sagen, sie sollen mal mit ihren Teenagern sprechen, dann empfehlen wir ihnen immer zu fragen, was sagen deine Freunde zum Thema, damit sie nicht sagen müssen, was sie denken. Und vielleicht wäre das ein Einstieg als Ehepaar, was sagen denn deine Kollegen oder was sagen die Nachbarn oder was weiß ich was. Einfach, dass man nicht irgendwie plötzlich so persönlich sein muss. Und das hilft, so eine Kurve zu machen und dann zum Thema zu kommen.
Ja, also ganz ehrlich gesagt bin ich nicht so sicher, wie das funktioniert. Aber
versucht's mal.
Wichtig ist einfach, dass ihr persönlich auch immer wieder zum Ausdruck bringt, dass euch das Thema wichtig ist. Und dass ihr das Thema wirklich eben verstehen wollt als ein Aspekt eurer ehelichen Einheit. Und ja, dass ihr euch auch bewusst seid, es ist herausfordernd. Und, aber eben, geht einfach von euch persönlich aus. Wir haben schon vorher mal gesagt, oder wenn sich jemand verweigert und es schwierig ist, darüber zu sprechen, dann hat das meist mit Ängsten zu tun oder mit dem Gefühl, wieder unsicher zu sein oder eben wieder der Angeklagte zu sein, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht und so. Es war auch im Videoclip ja eine schöne Reaktion, oder? Damit wären wir wieder beim Thema, ich sollte mich ändern. Das sind so die Gefühle, die uns hindern, im Gespräch zu sein. Und deshalb, ja, einfach gebt nicht auf. Mehr kommt mir auch nicht in den Sinn dazu. Das Thema Homosexualität. Ja. Ich bin seit vielen Jahren mit Menschen unterwegs, die in diesem Thema.
Mit Männern unterwegs,
ja. Die in diesem Thema selbst Betroffene sind. Ich kenne beides. Habe Freunde, die einen Weg der radikalen Veränderung erfahren haben. Andere, die einen Weg der Veränderung erfahren haben, aber nicht unbedingt radikal, dass sie immer noch irgendwie auch gleichgeschlechtliche Gefühle haben. Wir haben andere Menschen auch in unserer Gemeinde, die von sich sagen, ich wünschte mir Veränderung, aber habe keine Veränderung erlebt. Und das sind schwierige Fragen, wie gehen wir mit diesen Menschen um. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass der Gedanke, dass man Menschen mit gleichgeschlechtlichem Empfinden einfach sagt, leb das aus, dann wirst du glücklich, stimmt mit meinen Überzeugungen nicht überein. Ich glaube nicht, dass in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung Menschen wirklich diese Dimension der Intimität und des Einsseins erfahren, wie Gott das eigentlich in uns hineingelegt hat. Und dass deshalb wir Menschen, die keine Veränderung erfahren, einfach nicht sagen, du wirst schon glücklich, wenn du das einfach jetzt auslebst oder halt mit Zwischenraum oder mit irgendeiner Organisation da Hilfe bekommst, du das ausleben kannst. Wir sind der Meinung, das sei nicht wirklich ein biblisch begründbarer Weg.
Ja, und wir wissen ja auch, dass wenn wir verheiratet sind und unsere Sexualität in dem Sinn ausleben können, wir nicht einfach rundum glücklich sind, wenn wir nicht wissen, wer wir sind in Gott, woher wir unsere Identität haben. Also man denkt plötzlich in verschiedenen Ebenen und denkt, bei homosexuell empfindenden Menschen müsste das sein. Sie müssten glücklich werden, wenn sie ihre Sexualität nur ausleben könnten. Aber wir wissen alle, dass das kein Weg zum Glück ist, wenn wir das suchen, oder wenn wir das Glück in der Sexualität suchen.
Auch wenn ein Single für sich das Gefühl hat, ich will doch nicht als Jungfrau sterben, oder als, wie sagt man, dem männlichen Single ohne Sex.
Auch Jungfrau.
Auch Jungfrau.
Jungmann. Jungfräulich.
Jungfräulicher Mann. So. Ja, das passt eigentlich so zur ganzen Gender-Diskussion. Ja. Oder so. Das zeigt etwas von der Konfusion, die wir da in dem Thema haben. Aber eben, wir können ja Menschen auch nicht einfach sagen, hey, lebt das einfach aus. Oder wenn in der Ehe nichts mehr geht, lebst du einfach, holst du einfach ihn wie sonst. Das wäre ja auch unseren Werten widersprechend. Und ich persönlich bin überzeugt, dass eben in der Homosexualität ist ja nicht das homosexuelle Empfinden das Problem. Dafür kann jemand nichts, aber auch jemand, der jetzt pädophile Tendenzen hat oder so, kann auch das Gefühl haben, ich kann ja nichts dafür. Ich habe das einfach, obwohl ich mich dagegen wehre und es eigentlich gar nicht will. Aber wir müssen doch diesen Menschen dann helfen, eben ihre Grenzen auch zu ziehen und einzuhalten und zu verstehen, dass dazu auch möglicherweise ein Verzicht eben auch gehört.
Und ein Umfeld zu schaffen, wo sie angenommen sind, oder? Und nicht zu denken, aber etwas ist falsch, weil er oder sie homosexuell empfindet, sondern diese Menschen einfach anzunehmen und zu sagen, hey, du bist willkommen in unseren Reihen. Wir wollen dir Familie sein, die du vielleicht sonst nicht haben kannst. Lass uns da miteinander einen Weg gehen.
Wer das Buch noch nicht kennt, Vertrautheit wagen von Ed Shaw.
Liegt hinten
auf. Ed Shaw ist ein etwas über 40-jähriger anglikanischer Priester, der in diesem Buch so seine Kämpfe und seine Herausforderungen auch sehr authentisch beschreibt, aber zugleich auch begründet, weshalb er sich für einen zölibatären Lebensstil entschieden hat. Weil er eben auch der Überzeugung ist, was Gott hier geschaffen hat, ist in einer homosexuellen Partnerschaft, in der Sexualität generell nicht zu finden, wenn wir das eben einfach suchen für uns selbst. So.
Ja, mal
aber
so viel.
Nein, vielleicht eben noch zur Veränderung. Oder ich bin überzeugt, dass die sexuelle Orientierung ein ganz breites Spektrum hat, dass viele Menschen auch gerade in der jugendlichen Phase der Entdeckung ihrer sexuellen Identität auch eine homoerotische Phase durchlaufen.
Also man sagt etwa 25%, oder?
20, 25, ich weiß es nicht, ja. Ich habe den Verdacht, dass manche jungen Menschen, die wir jetzt in unserem Umfeld haben, dass die in einem ganz frühen Alter, ebenso 11, 12, 13, ihre homosexuellen Seiten entdeckt haben und über die Pornografie dann auch eine Konditionierung auf Homosexualität geschaffen haben, die möglicherweise, wenn sie nicht so konditioniert worden wären, vielleicht eben auch eine vorübergehende Phase gewesen wäre. Das ist meine These.
Das ist sicher nicht bei allen, aber bei einem rechten Teil.
Ja. Aber wir haben ja auch in der Öffentlichkeit immer mehr, hören wir Geschichten von Menschen, die mal ihre Bisexualität ausgelebt haben in einer heterosexuellen Beziehung. Und jetzt sind sie plötzlich in einer lesbischen Beziehung oder in einer schwulen Beziehung. Ich kann euch eine ganze Anzahl von Geschichten aufzählen, die so in der Öffentlichkeit dann als große Story.
Bei uns in der Gemeinde.
Bei uns in der Gemeinde haben, kennen wir es auch.
Wir kennen das. Also es ist möglich, die sexuelle Orientierung zu wechseln.
Eigentlich, oder? Ich würde es anders sagen. Die sexuelle Orientierung beinhaltet ein relativ großes Spektrum an Möglichkeiten. Ja, so. Und es liegt an uns auch, welchen Teil dieses Spektrums wir leben, welchem wir Raum geben. Genau. Und eben, das sage ich auch in der öffentlichen Debatte, dass wenn Menschen aus einer heterosexuellen Beziehung in eine homosexuelle gehen, dann werden die manchmal in den Medien so richtig hochgespielt und quasi gelobt. Oder jetzt haben die ihres wahre Ich gefunden, aber dass in der anderen Richtung auch Veränderung möglich ist. Also dass jemand, der eben vielleicht wirklich so eine bisexuelle Veranlagung hat, aber lange in einer homosexuellen Beziehung gelebt hat, dass der oder die auch Richtung Heterosexualität sich entfalten und entwickeln kann, das bin ich persönlich überzeugt. Und was jetzt Menschen anbelangt, die verheiratet sind und homosexuelle Tendenzen haben, da sind wir überzeugt, dass es keine gute Idee ist, zu heiraten, um damit zu denken und damit eigentlich quasi wie eine Selbstheilung zu suchen, das funktioniert nicht. Aber wenn Menschen in der heterosexuellen Beziehung auch mit homosexuellen Gefühlen und Tendenzen zu kämpfen haben, dann heißt das nicht, dass die jetzt einfach schwul sind und dass das Ende der Geschichte ist, sondern dann können wir diesen Menschen helfen, zu verstehen, was Sexualität bedeutet. Wir können ihnen helfen, die Intimität auf ihren Ehepartner, die Ehepartnerin bezogen, zu entwickeln und auszuleben. Und wir können ihnen dabei behilflich sein, eben auch mit der Spannung zu leben, dass manchmal auch vielleicht man wieder eingeholt wird von gewissen Gefühlen, die man vielleicht vorher schon erledigt glaubte, aber dass das noch nicht heißt, dass man jetzt die Ehe deswegen in Frage stellen muss. Weil wenn ich als Mann mich mal in eine andere Frau verliebe, ist das auch nicht das Ende unserer Beziehung, sondern da muss ich mit diesem Verliebtsein umgehen und dort auch Verantwortung übernehmen. Genau. Sie wollten. Also es gibt nichts, was es nicht gibt, würde ich mal sagen. Weil das ganze Thema so komplex ist, sind auch die Faktoren, die dazu beitragen, sehr komplex. Und ich denke, es hilft auch nicht, wenn man dann nur an einem Ort sucht und sagt, ja, es war einfach dieser Missbrauch oder einfach die zu starke Mutter oder einfach was man da alles dann so als Möglichkeiten sieht. Das sind alles hilfreiche Gedanken und Faktoren, aber es hilft nicht so eindimensional, dann Dinge nur zu sehen und anzugehen. Beantwortet das die Frage? Okay, das wären alle Fragen, die wir hier hatten. Jetzt denke ich, setzen wir zur Landung an.
Ja, genau. Und zwar mit Gott als Coach. Vielleicht überrascht euch das. Wir haben mal eine Geschichte gehört, vielleicht, wir wissen heute noch nicht, ob die stimmt oder nicht. Jemand hat sie uns erzählt, und zwar, dass es einen Volksstamm in Indien geben würde, bei denen die Schwiegermutter der Frau, also die Mutter des Mannes, die Hochzeit Nacht mit dem Paar verbringt, um der Frau Anleitung zu geben, wie sie es super machen kann für ihren Sohn.
Für den Mann natürlich.
Für den Mann.
Er muss auf seine Rechnung kommen.
Das ist ja nicht ganz das, was wir der Überzeugung sind, dass das so sein muss. Wir gehen von der Gleichwertigkeit aus, aber der Gedanke, da ist jemand, der coacht, der Anleitung gibt, der hat uns nicht mehr losgelassen. Und wir haben gedacht, eigentlich stimmt das in jedem Lebensbereich. Suchen wir uns Mentoren, Coaches, alles. Aber im Bereich der Sexualität, da sind wir irgendwie auf uns selber abgestützt und haben niemanden. Außer wir haben dann gesehen, wir haben ja Gott als unseren Schöpfer. Und wie wäre es, wenn wir ihn einladen, unser Coach zu sein, im ganzen Bereich der Sexualität?
Und wir haben dann angefangen, vor jeder unserer sexuellen Begegnungen zu beten.
Um Gott einzuladen.
So quasi das eheliche Tischgebet, wie wir das gelernt haben. Manchmal wirklich so, passiert euch vielleicht auch gelegentlich, dann sitzt man vor dem Essen und beginnt schon zu essen und erinnert sich, wir haben noch nicht gebetet, oder? Es ist uns manchmal auch passiert, schon so mittendrin gemerkt, wir haben das Gebet vergessen und dann haben wir aber das Essen unterbrochen und haben noch zusammen gebetet. Und ich kann mich für mich noch erinnern, wie dramatisch irgendwie der Paradigmenwechsel für mich war, weil ich vorher nie irgendwie auf die Idee gekommen wäre, Gott da irgendwie einen Platz zu geben im Erleben meiner Sexualität. Ich hatte eher das Gefühl, und ich weiß nicht woher, weil ich habe keine dramatischen Missbrauchserfahrungen oder Sumpferfahrungen, aber irgendwie hatte ich schon das Gefühl, und vielleicht auch, weil ich immer so mit meiner männlichen Triebhaftigkeit auch etwas so im Kampf lag, und das nicht so leicht akzeptieren konnte, auch eine gewisse Scham, die damit verbunden ist von vielen Männern. Ich hatte eher den Eindruck, dass wenn wir intim würden, so richtig leidenschaftlich unterwegs sind, das würde für Gott eher so ein etwas peinlicher Moment sein, so, oder? Wo er sich so ganz leicht so muss jetzt das auch noch sein, oder so. Das war so meine Haltung, wie ich mir Gottes Haltung und so, oder Gottes Platz in unserer Geschichte vorstellte. Und daneben mir vorzustellen, ich kann Gott im Schlafzimmer einen Platz geben. Ich könnte euch noch sagen, wo in diesem Schlafzimmer, das ich in mir vorstellte. Es war
auf
einfach
unserem Bett Platz nehmen und sagen, du bist eingeladen, dabei zu sein in unserer Begegnung. Du bist eingeladen, uns zu führen, zu helfen, aufeinander einzugehen, einander zu verstehen, das Miteinander zu gestalten. Und eigentlich sind wir überzeugt, dass das nicht zuletzt der Grund ist, weshalb wir dastehen und diese Seminare halten und geben können, weil wir wissen, Gott ist unser Coach, heute noch. Und wir haben über Jahre uns das einfach so angewöhnt und sind so entspannt darin, weil wir immer wieder wissen, wir können ihn fragen und er führt uns. Gerade auch, weil wir ja als Ehepaar dauernd in Veränderung sind. Ich finde übrigens, das betrifft nicht nur die Ehepaare, sondern auch Leute, die alleinstehend sind, wirklich Gott einzuladen und zu sagen, sei mein Coach in diesem ganzen Bereich der Sexualität.
Was mir ganz speziell geholfen hat, ich fand immer so die Ich-Bezogenheit in der Sexualität, ebenso die eigene Triebhaftigkeit etwas bedrohlich. Und dass wir zusammen beten konnten, auch eben immer für dieses Wir, für das Miteinander beten konnten, das hat dieser Ich-Bezogenheit einfach die Spitze gebrochen. Es gab irgendwie eine andere Perspektive, dass es eben nicht darum geht, dass ich jetzt einfach meinen Trieb möglichst optimal und schnell und heiß befriedigen kann, sondern wir hatten immer diese Perspektive, wie können wir miteinander gut unterwegs sein. Und deshalb, Gott als Coach ist unser Wunsch für euch. Und ich denke auch das, was wir in unseren Gemeinden wirklich dazu ermutigen können. Gott hat die ganze Sache geschaffen. Er hat eine Ahnung davon.
Und er hat Interesse daran, dass wir wirklich wachsen können und entdecken können, was er sich dabei gedacht hat.
Also und dabei müssen wir eben, dabei müssen wir dann eben nicht irgendwie einfach so das Hochjubeln als die schönste Sache der Welt und das, was eigentlich die Gesellschaft schon macht, sondern wir können ganz ehrlich einfach darüber sein, wie wir eben lernen wollen und unterwegs sein wollen. Was uns immer wieder fasziniert, das haben wir ja noch nicht gesagt, ist eigentlich die Diskrepanz, wie wir sie in unserer Gesellschaft sehen, dass einerseits wird eben die Sexualität so als ganz tolle Sache hochgejubelt und auf der anderen Seite ist es einfach Schrott. Und für uns ist so das Beispiel für die Abwertung der Sexualität, dass unsere Tochter und Schwiegersohn haben eine Zeit lang in Mannheim gelebt und da wurde dann ein Puff in ihrem Quartier ausgehoben. Da wurde Bier, Wurst und Sex.
Für 9 Mark.
Nein, 9 Euro. 8,90 Euro.
90, ja, oder 89, ich meine, das spielt keine Rolle.
Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet, dass diese Art von Abwertung der Sexualität und dass wir da einfach unseren jungen Menschen auch eben erklären, hey, da steckt so viel mehr drin, da ist so viel mehr Wert drin in der Sexualität und das wollen wir miteinander erleben und weil uns das Ganze so wertvoll ist, weil wir ein Ja haben zu diesem Wertvollen, haben wir auch ein Nein zu gewissen Dingen, von denen wir einfach glauben, dass sie eben destruktiv sind und dass sie zerstörerisch sind für unsere Leben.
Ja, also versucht es, Gott als euren Coach einzuladen und gewöhnt euch das an, wie das Tischgebet. Und jetzt...
zählen wir das noch?
Ah ja, du wolltest ja genau die Geschichte vom Löwen. Jetzt! Nein, sie kommt. Warte, ich hole sie dir. Warte mal.
Ja, eben, die Geschichte vom zerstörerischen guten Löwen, hat angeblich bereits Luther mit dem Hund erzählt und es ist eigentlich eine ganz simple Geschichte, dass einer zum Seelsorger kam und erzählte von dieser starken Kraft der Pornografie, die ihn immer wieder so gefangen nimmt und er schämt sich dafür und will das eigentlich nicht und macht es trotzdem, ist da drin gefangen. Er hat gesagt, auf der anderen Seite habe ich auch meinen weißen Wolf oder eben meinen guten Löwen in mir. Und dieser gute Löwe, der will Jesus nachfolgen, der will in Reinheit leben, der will seine Frau nicht enttäuschen und so weiter. Und er fragt dann den Seelsorger, was denkst du, welcher Löwe wird in meinem Leben je die Überhand gewinnen? Und der Seelsorger sagt ihm dann, gewinnen wird der Löwe, den du mir fütterst. Und ich denke, gerade im Blick auch auf Pornografie und so ist es wichtig, dass wir eben nicht nur das Negative bekämpfen, sondern uns auch damit auseinandersetzen, was gilt es denn zu gewinnen. Und dass wir, eben ich höre oft, dass Männer dann, wenn ich mit ihnen über das Thema rede, sagen, lieber Gott, knall mir diesen Löwen ab.
Und wenn er es dann nicht macht, dann ist ja eigentlich Gott schuld, nicht ich.
Und deshalb eben hier diese Eigenverantwortung zu stärken und sagen, hey, Gott hat dich so geschaffen, auch mit dieser starken Kraft der Sexualität. Es gehört zu dir, es macht dich letztlich auch zum Mann. aber das heißt nicht, dass du diesen starken Kräften einfach quasi willenlos ausgeliefert bist, sondern du hast mit deinen Entscheidungen auch ganz wesentlich beizutragen dazu, wie sich dieses ganze Thema in deinem Leben entfaltet und gestaltet. Wir haben ein Pre-Teens-Programm in der Gemeinde, wo wir die 12-Jährigen einladen, mit ihren gleichgeschlechtlichen Elternteilen an ein Wochenende zu kommen. Und das finden wir eine ganz tolle Gelegenheit jeweils, um Eltern und Kinder auch in diesem Alter über diese Themen ins Gespräch zu kommen. Ich denke, 12 ist an sich wirklich ein wichtiges Alter. Sie wissen von dem, was auf sie zukommt auch, aber sie sind noch nicht ganz so drin wie die Teenager später, wo es dann fast etwas peinlich wird, noch darüber zu reden.
Ja, gut. Jetzt möchten wir euch nochmals eine kurze Reflexionszeit geben, diejenigen, die als Ehepaare da sind. Überlegt euch doch, was wollen wir mitnehmen von diesem Tag? Für uns ganz persönlich, nicht im Blick auf Seelsorge oder irgendetwas, sondern für uns ganz persönlich. Was ist mir ins Ohr gesprungen? Was beschäftigt mich noch weiter? Wendet euch einander zu und die anderen, die alleine hier sind, vielleicht sitzen einige gleich in der Nähe, tauscht auch aus, was beschäftigt mich von diesem Tag und was wurde mir wichtig und möchte ich mitnehmen.
Wir möchten nachher kurz abschließen, auch mit einer Gebetszeit. Keine lange Sache, sondern einfach, dass wir das, was uns jetzt auf dem Herzen ist, aber auch wo wir Herausforderungen sehen, vielleicht in unserem ganz persönlichen Umfeld, dass wir einfach das dann auch kurz noch immer...
Also nicht wir, sondern ihr.
Genau.
Ihr miteinander gleich, wenn ihr ausgetauscht habt, dass...
Nein, zuerst miteinander reden. Wir sagen dann, ja. wann gebetet wird.
Ja, klar. Aber dann... Betet ihr zusammen und segnet einander. Aber jetzt zuerst austauschen, 5 Minuten. Was beschäftigt euch weiter? Und die anderen suchen euch. Ihr findet hinten und vorne Einzelpersonen.
Macht keine Gruppen. Am besten zu zweit, vielleicht auch zu dritt, wenn es nicht aufgeht, aber nicht größere Gruppen, weil sonst reicht die Zeit nicht.
Einfach Gottes Hilfe. Und deshalb laden wir euch ein, als Ehepaar einander einfach zu segnen in dieser Herausforderung. Und wenn du da bist und du hast keine persönliche Beziehung zu Gott, dann sprich einfach Gutes aus. Ich möchte mit dir, ich will, bin für dich. Es braucht kein Gebet. Dieses Gute auszusprechen, das ist eigentlich Segen. Und das Miteinander zu machen und die anderen einander auch zu segnen, diejenigen, die alleine sind, hier sind.
Oder wenn ihr für eure Gemeinde beten wollt oder für Projekte, die ihr habt in diesem Thema, was immer. Wir haben hier diesen Song, My Hope is in the Name of the Lord, Hillsong, es hat so viel Dynamik drin in diesem,
also Hoffnung, in diesem Song. Perspektive.
Der gefällt uns deshalb. Und als Hintergrundmusik zum Gebet lassen wir den laufen.
Es ist, wir schließen eigentlich jedes Seminar damit ab, weil unsere Hoffnung ist, dass wir mit Gott und Jesus unterwegs sind. Dann, da wollen wir uns immer wieder daran erinnern. Und einfach immer wieder wissen, er hat Hoffnung. Ganz egal, wie schwerwiegend die Fragen und Probleme sind, er ist unsere Hoffnung.